Ich habe so diesen Begriff Hoffnungsmarketing mal geprägt.
Der Markus hat jetzt nochmal so traumatische Dinge bei mir hochgehoben.
Das Problem, finde ich, in der Fahrradbranche wird halt sehr, sehr viel gerne gejammert und da passiert halt einfach sehr wenig.
Ich versuche gerade jetzt eine mitteleuropäische Antwort dafür zu finden, die wir nicht wegpiepen müssen.
Was kann ich als Laden anbieten, was man woanders oder vor allem online nicht erleben kann?
Wohin geht der Trend? Ist das überhaupt absehbar, welche Entwicklung das nehmen wird in den nächsten Jahren? Gerade das Thema Digitalisierung in Kombi mit KI.
Querfeldein, Querfeldein. Alle Themen rund ums Rad.
Herzlich willkommen zu Folge 35 Querfeldein, unser Fahrrad-Podcast von und mit Little John Bikes. Heutiger Titel Fitbikes Akademie, Wissen teilen und Zukunft gestalten. Freue mich riesig, dass der CEO von Fitbikes heute bei uns ist, der Markus Unger. Markus, wir hatten uns gerade schon aufs Du geeinigt. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, danke, schön, dass ich da sein darf.
Und Dr. Robert Peschka als CEO von Little John Bikes auch mit am Start. Hallo und willkommen.
Hallo André, hallo Markus.
Servus Robert.
Markus, der Druck, der heute auf dir lastet, ist sehr groß, sehr hoch, das muss ich sagen. Wir hatten in der vergangenen Folge den Andy Weinzierl hier zu Gast von Sushi Bikes. Der eine oder andere Hörer wird sich noch erinnern. Und er hat ja so geschwärmt von dir. Irre, wirklich. Ja, und von Fitbikes natürlich doch. Also er hat die Messlatte ganz hochgelegt.
Okay,
ja,
also ich versuche mal die zu halten, die Messlatte.
Nee, hat er wirklich. Also ja, nochmal herzlich willkommen hier bei uns. Wir zeichnen ja in Dresden auf diesen Podcast und da sind wir jetzt auch schon bei der Vorstellung. Ich glaube, Dresden kennst du, weil du schon in einigen Ecken Deutschlands unterwegs warst und auch tätig warst.
Unternehmerisch war ich in Dresden noch nie, ehrlicherweise.
Aber privat
war's. Aber privat, okay. Weil mein Papa war 5 Jahre in Dresden.
Ach so, okay, ja, alles genau. Erzähl mal, wie ist dein Werdegang? Also stell dich vielleicht mal ganz kurz vor für alle, die Fitbikes nicht kennen, beziehungsweise dich noch nicht persönlich kennen.
Ja, mein Name ist Markus, ich bin sozusagen Gründer von Fitbikes. Mhm. Mein Ursprung in der Fahrradbranche hatte ich habe mir ein Fahrrad gekauft, das ist in der Tat mittlerweile schon 20 Jahre her. Mhm. Und in diesem Laden, wo ich mir das Fahrrad gekauft habe, da bin ich in Anführungszeichen irgendwie hängen geblieben. Mhm. Habe dann eine Lehre gemacht zum Zweiradmechaniker Fahrradtechnik und habe dann irgendwann einen Teil des Ladens gekauft und irgendwann einen zweiten Laden aufgemacht und irgendwann haben wir uns getrennt und ich habe dann sagen neu gestartet 2015 mit Fitbikes. Mhm. Und das war so die Kurzversion. Ich habe in einem kleinen Laden in Münchenberg am Leim gestartet und hatte immer so die Challenge, aus dieser Sackgasse, aus diesem kleinen Laden irgendwie rauszukommen, weil den keiner kannte.
Ja.
Und dann mit YouTube angefangen und haben einen großen YouTube-Kanal aufgemacht zum Thema Fahrrad. Und das hat uns ein bisschen aus der Sackgasse in die große, weite Welt gebracht. Mittlerweile haben wir knapp 30 Standorte, unabhängige Fahrgeschäfte, die zusammenarbeiten. Und wir haben eine Fitbikes-Akademie, wo wir für die Fahrradbranche Kurse anbieten, Seminare anbieten, für einen Wissenstransfer sozusagen.
Da haben wir noch Gelegenheit, drüber zu sprechen. Dein Lebensmittelpunkt ist München.
Richtig, ja.
Ist München, sehr gut. So, Robert, wie seid ihr zusammengekommen? Wie ist der Kontakt entstanden? Ihr seid ja eigentlich Wettbewerber, oder? Denke ich mal. Oder wäre das jetzt zu pauschal?
Er ist auf jeden Fall breiter als ich.
Aber wenn ich mir dein blaues Auge anschaue, kannst du unfassbar gut austeilen, so wie es aussieht.
Und anstecken.
Ja, sind wir Wettbewerber? Ich würde jetzt im Moment nicht so drauf schauen, sondern wo kommt der Kontakt zu Markus her? Hat es jetzt so ein bisschen am Rand erzählt. Markus hat den einzigsten funktionierenden mit Inhalt aufgefüllten YouTube-Kanal, den es im Fahrrad gibt. Mhm. Es gibt ja unfassbar viele YouTuber. Der Begriff ist jetzt schon fast oldschool, ne? Ja. Es gab unfassbar viele YouTuber, die versucht haben, mit dem Fahrrad irgendwie was rumzuwirken. Das ist auch schön, da kann man ein bisschen Storytelling machen. Ich fahre gerade über die Alpen, haben wir beide ja auch schon mal irgendwie gemacht. Mhm. Unsere YouTuber-Karriere war auch nur sehr begrenzt erfolgreich. Aber der Markus hat schon über viele Jahre einen Kanal aufgebaut, der tatsächlich aus meiner Perspektive einen Mehrwert bringt. Und zwar, indem er technisches Wissen so an den Mann bringt, dass das Durchschnittsmenschen adaptieren können und verstehen können. So, da stolpert man also irgendwann über den Markus, schon vor vielen Jahren. Dann stellt man fest, Fitbike, was machen die denn? Und dann guckt man sich das mal an. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das auch schon 4-5 Jahre her. Sagt, Mensch, die sind ja irre. Die machen ja nur Beratung mit Termin. Ist das so, Markus?
Fast, ja. Also das ist das Ziel, das auch schon mit Termin zu beraten. Aber natürlich hast du auch eine Laufkundschaft, aber das ist auf jeden Fall das Ziel, ja.
So, da gibt's also in München einen YouTuber, der einen Fahrradladen hat, wo die Kunden ganz gezielt, und das sogar während Corona, wo ja ein Boom irgendwie war, sich einen Termin buchen müssen. Oder sie sind angehalten, sich einen Termin zu buchen. Normalerweise würde man als Standard-Retailer sagen, genau das will ich ja nicht, sondern ich möchte an hochfrequentierte Lage, die Leute sollen alle vorbeikommen und sollen mich irgendwie überfallen. Das ist natürlich aus so einer prozessorganisatorischen Sicht totaler Humbug, sich gerade immer Freitag und Samstag in Berg am Leim war's, oder überfallen zu lassen, genau, wenn schönes Wetter ist. Da brauche ich an dem Moment dann irgendwie 10 Mitarbeiter oder 15 und von Montag bis Freitag dann irgendwie nur 2 oder einen halben Mitarbeiter. Das heißt, ich habe irgendwann mal, das ist schon viele Jahre her, aus so einer Prozesssicht drauf geschaut und dachte, Mensch, der YouTuber, der kriegt irgendwie YouTube hin, und auf der anderen Art und Weise hat er auch ein Geschäftsmodell entwickelt, mit der man zumindest mal Auslastung ein bisschen steuern kann. Und wenn ich Auslastung steuere, steuere ich zum Schluss auch Qualität. Weil wenn ich einen gebuchten Termin habe, dann hat die Kollegin vor Ort oder der Kollege tatsächlich diese Stunde oder anderthalb Stunde, wie lang ist so ein Termin, Markus?
Stunde, ja.
Stunde, dann Zeit und ist fokussiert. Und dann kommen nicht noch 3 Leute von hinten, ja, kann ich hier auch noch einen Fahrradschlauch haben oder so. Ja, das nervt ja. Und das habe ich mir insgesamt angeguckt, und jetzt weiß ich gar nicht, wie dann initial, wahrscheinlich über Social Media irgendwie, kam dann der Kontakt. Dann tauscht man sich aus, dann trifft man auf verschiedenen Kanälen miteinander, schreibt dann mal, dann besucht man sich. Ich weiß gar nicht, ich war zuerst bei dir vor einem Jahr oder so in München, richtig?
Ja, genau,
in deinem,
ja,
Head Office. Ja. Hab dort eine coole Jacke abgestaubt in meiner Größe. Die wurde mir dann sogar nachgeschickt, weil die da war dann doch nochmal eine Nummer zu klein. Heute habe ich übers Rucksack bekommen. Vielen Dank, Markus. Und habe mir das so alles dann mal reingezogen, die ganze Entwicklung, habe mir auch ein paar Läden angeguckt und habe festgestellt, das ist ja ein Mann, ähnlich wie Sushi Bikes beim Fahrrad, das ist ja ein Mann, der tatsächlich mal ein Businessmodell gebaut hat, rum um einen Mehrwert für den Kunden. Und neben dem Mehrwert für den Kunden hat er auch noch ein Businessmodell gebaut, was ein Mehrwert ist für die Unternehmung. Also für die Unternehmung, Prozessauslastung, Organisation, Personalplanung und so weiter. Und für den Kunden eine bessere Beratungssituation. Und jetzt gibt es noch einen ganz kleinen Punkt, da bin ich richtig fast neidisch. Der Markus hat das besser gemacht, was mir über viele Jahre nicht gelungen ist. Er hat sowohl in seiner Brand Fit als auch in seiner Gesamtkommunikation den Punkt Ergonomie so gut rausgezeichnet, dass er sich, wie Marketingleute sagen würden, so differenziert, dass es tatsächlich erkennbar ist.
Ja.
Das ist uns nicht gelungen. Wir sind nämlich, was Ergonomie angeht, dann war ich mir die Geschäfte angucken, war ich ziemlich enttäuscht, weil der macht gar nicht viel besser als wir. Im Gegenteil, unser Ergonomieangebot ist eigentlich viel größer. Aber wir kriegen es nicht so geil kommuniziert. Und zum Schluss ist es ja nicht wichtig, was du anbietest. Wichtig ist ja viel mehr, was die anderen verstehen, was du anbietest. Da ist der Markus einfach besser. Und da habe ich mir gesagt, so einen Mann, den musst du kennenlernen.
Und um die Frage zu beantworten, ich glaube, wir sind beide sehr relativ kommunikative Menschen, die jetzt nicht so eine Ellbogenmentalität haben, wie es in der Fahrradbranche hier und da sozusagen zu sehen ist, sondern wir reden miteinander, auch recht offen miteinander. Und von daher sind wir immer mal dann zusammengekommen. Ja.
Mensch, das sind so viele Punkte auf einmal. Also ich fange mal an. Boah, wo siehst du ein blaues Auge? Ist Fahrrad oder was ist passiert?
Nee, in meiner Freizeit boxe ich.
Ach Quatsch.
Und manchmal kann es halt dann gut so enden, dass es dann ein blaues Auge rauskommt.
Okay. Ja,
ist schon lange nicht mehr passiert, aber gestern. Passend für heute.
Oh, das Licht hier ist gut. Also nur für die Potter, die sich gewundert haben über die Bemerkung von Robert. Alles klar, haben wir jetzt aufgelöst. Also da werden dann auch mal so überschüssige Energien abgebaut.
Ja, du machst halt Sparring und da kannst du halt mal, wenn es blöd läuft, hast du halt mal ein blaues Auge. Ja.
Der andere liegt in Bogenhausen auf Intensiv.
Nein, leider. Zum Glück nicht. Der war nämlich deutlich jünger, deutlich größer, deutlich kräftiger.
Okay, okay.
Und von daher liege ich zum Glück nicht auf Intensiv, ja, aber so wird passiert dann.
Okay. Zurück zur Terminbuchung, wollte ich nachfragen. Also das funktioniert tatsächlich und das akzeptieren die Kunden auch, ja? Also kann man sagen, dass ihr euch quasi eure Kundschaft da so ein Stück weit erzogen habt?
Genau, also wir müssen vielleicht ein bisschen ausholen.
Ja, bitte,
Ich habe so diesen Begriff Hoffnungsmarketing mal geprägt.
Ja.
Und zwar ist es mir früher so gegangen, ich bin morgens aufgestanden, habe aus dem Fenster rausgeschaut und habe geguckt, wie das Wetter ist. War ein regnerischer Tag, dann konnte ich eigentlich noch mal eine halbe Stunde liegen bleiben, weil dann war es nicht so stressig. War es ein schöner Tag, dann wusste ich, okay, heute ist was los im Laden.
Ja.
Und dann bist du in den Laden reingefahren und hast die Tür aufgemacht, ne, hast sie aufgesperrt, hast die Tür aufgemacht und dann hast du gehofft, dass viele Leute in den Laden reinkommen.
Ja.
Und das ist immer so gewesen, und das ist auch bei wahrscheinlich jeder Einzelhändler, jeder Einzelhändler sagt das, da kamen die ersten 3-4 Stunden und ist dann total voll. Dann kannst du dich am besten klonen, ja. Dann ist da schon wieder gar nichts los, dann ist wieder total voll. Also du hast immer so einen U-Bahn-Effekt. Kommt eine U-Bahn, schmeißt viele Leute in den Laden rein und packt sie dann wieder ein und zieht dann mit. Und du hast eigentlich immer entweder zu viele Leute im Laden oder zu wenig Leute im Laden. Und das Blöde ist ja, einmal ist es für mich doof als Inhaber, aber auch für die Mitarbeiter, weil die müssen sich einmal komplett stressig und dann müssen die Däumchen drehen. Ja. Aber für die Kunden ist ja auch doof, Weil nichts ist dummer, ich möchte jetzt ein Fahrrad kaufen für irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Euro und dann ist da keiner, der mich beraten kann, weil ja gerade der ganze Laden voll ist. Also es ist irgendwie stressig für alle Beteiligten. Ne? Und deswegen war die Idee, dass wir sozusagen auf Termin arbeiten. Und das ist eigentlich jetzt in der Fahrradbranche, war das zu dem Zeitpunkt irgendwas Komisches, aber eigentlich kennen wir das ja alle. Ne? Also jeder von uns hat mal bei einem Zahnarzt, bei einem Arzt, bei einem Autowerkstatt oder bei vielen anderen Bereichen auch Termine ausgemacht. Das ist ganz normal. Und dieses Normal haben wir sozusagen versucht, in den Fahrladen zu adaptieren.
Okay.
Und die meisten fanden es total toll, weil es in sich logisch war. Also ich konnte einfach mir einen Termin machen und dann hat jemand für mich Zeit. Okay. Musste mir keinen suchen.
Und das gilt eben nicht nur für die Reparatur- oder Service-Dinge, sondern zum Beispiel auch für eine Kaufberatung.
Das haben wir in der der Kaufberatung angefangen.
Toll, finde ich
super. Weil Service ist viel schwieriger. Service machen wir auch nur Service-Annahme, weil eine Reparatur kann ja sehr unterschiedlich sein.
Ja.
Aber wir haben in der Kaufberatung angefangen.
Ja. Okay, sehr spannend. Dann vielleicht nochmal zurück zum YouTube-Kanal, weil das jetzt, es waren jetzt so viele Dinge, ja, so viel Input. Ja. Deswegen will ich es sortieren. Wenn ich jetzt auf YouTube Fitbike eingebe, komme ich da sofort drauf oder?
Ja,
für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, die es noch nicht kennen.
Ja, also auch wenn du Pedelec eingibst oder E-Bike oder an andere Sachen im Bereich
dann
Fahrrad,
sofort,
Reifen aufpumpen, Kette einstellen, also viele Bereiche mit dem Thema Fahrrad wirst du
mit
großer Chance auf ein Video von stolpern. Wir haben knapp 1500 Videos bei YouTube online.
Okay.
Und von daher ist die Chance relativ groß.
Ja. Ja. So, wie hängt das jetzt mit der Ergonomie zusammen? Also was macht ihr da anders als zum Beispiel der Robert bei Little John Bikes?
Ja, also wir haben, wie gesagt, das Thema Terminbuchen war so der Anfang. Mhm. Das zweite war, was kann ich als Laden anbieten, was man woanders oder vor allem online nicht erleben kann. Ne? Und ich wollte auf jeden Fall irgendwie Qualität vor Quantität und ein besonderes Kundenerlebnis schaffen und vor allem auch einen Mehrwert für den Kunden. Mhm. Und da sind wir damals auf einen Scanner gestoßen, einen 3D-Bodyscanner, wo man aus sich ausmessen lassen konnte und dann kamen Werte dabei raus. Und in meinem ersten Gedankengang war das ein reiner Marketing-Effekt, weil ich aber etwas schaffen wollte, was man online nicht erleben kann. Dann haben wir das gekauft und dann haben wir ganz viele Testkunden gehabt und meine Mama war auch eine der ersten, die es dann ausgemessen hat lassen. Und dann nach einer Woche hat sie mich angerufen und gesagt, hey Markus, ist total cool. Seit ich das mich da habe auslassen lassen, habe ich keine Knieschmerzen mehr. Und ich so, okay, warum hast du mir nicht vorher gesagt, dass du Knieschmerzen hast? Den Fahrradladen habe ich schon ein bisschen länger und es gibt auch schon vorher Optionen, das wegzubekommen. Ja, es war halt für sie normal. Und da war für mich so ein Aha-Moment, okay, Schmerz beim Fahrradfahren ist für viele normal. Mhm. Ja, so Zähne zusammenbeißen, Sattelschmerzen etc. Mhm. Und dann haben wir auf uns dieses Thema haben wir dann mehr Fokus drauf
Hände
gelegt.
Hände, die einschlafen,
Steißbein, Weichteile. Ja.
Okay.
Sattel ist ja das eigentlich so das Hauptthema normalerweise. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir als Fahrradfahrer als normal akzeptieren und dann einfach sozusagen die Zähne zusammenbeißen. Mhm. Dann hast du ja keinen Spaß. Also ein Fahrrad, was wehtut, macht ja keinen Spaß damit zu fahren. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, das können wir ändern. Und haben das Thema Ergonomie in den Vordergrund geschoben. Gesagt, wenn jemand bei uns ein Fahrrad kauft, dann wird er auf jeden Fall ausgemessen, bekommt eine ergonomische Beratung, damit dann das neue Fahrrad perfekt auf den Fahrer, die Fahrerin eingestellt wird.
Also das kann der Robert auch, also Robert und seine 400 Mitarbeiter. Ja, weil also das habe ich auch selber schon erlebt bei euch. Ja, also zum Beispiel Hinternvermessung. Das gibt es ja auch, gang und gäbe. Ist das eigentlich nur ein Marketing-Gag oder ist das wirklich sinnvoll, dass man so ausgemessen wurde? Ich musste vielleicht kurz für den Markus erklären, wir haben mit vielen Hörern immer große Touren organisiert. Der Robert hat es vorhin schon angedeutet. Wir waren am Gardasee, wir sind mehrfach über die Alpen gefahren, wir waren an der Ostsee etc. Und da haben wir immer so als erste Amtshandlung die Hinterteile der Hörer vermessen. Das macht auch im Radio immer ganz viel Spaß. Also alleine die Beschreibung macht viel Spaß. Ja. Und das hatte ja im Wesentlichen auch was mit Ergonomie zu tun. Ja. Also mit Anpassung der Räder. Aber ihr habt das dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Robert, eben nicht so herausgestellt im Bereich Marketing, wie das zum Beispiel der Markus und Fitbikes machen.
Ist noch viel schlimmer.
Noch viel schlimmer.
Achtung. Ja, wir haben ja das Thema 3D-Body-Scanning im Jahr 2014 bereits eingeführt.
Ach du je.
Und wir haben das im Jahr 2017 ausgeführt.
Ah, ja.
Warum haben wir das ausgeführt? Ich versuche gerade jetzt eine mitteleuropäische Antwort dafür zu finden, die wir nicht wegpiepen müssen, weil ganz viele Kunden festgestellt haben, das ist ja alles ganz schwierig mit dem Datenschutz. Das Thema Datenschutz war ja in dieser Periode noch mal anders präsent als 10 Jahre davor. Da gab es das nicht und vielleicht jetzt im Moment, da hat sich auch jeder dran gewöhnt. Alle Daten werden geschützt, weil sie sind alle transparent. Und uns ist das nicht gelungen, sowohl unsere Mitarbeiter damals als auch die Kunden dazu hinzuführen, diesen totalen Mehrwert, der war auch noch nicht so klar wie heute. Aber es gab das System schon in einer anderen Form natürlich und noch nicht so elaboriert.
Ja.
So. Das heißt, der Markus hat jetzt nochmal so traumatische Dinge bei mir hochgehoben und eines der größten Scheiterungen das größte Scheitern in meiner beruflichen Karriere, das wieder zurück nicht einführen des 3D-Body-Scannings umzusetzen. Um deine Frage zu beantworten, also das Thema Ergonomie ist bei uns lange besetzt mit dem Begriff schmerzfrei Fahrradfahren. Mhm. Das ist vielleicht jetzt nicht so positiv, man könnte es noch besser ausdrücken. Aber wir haben es eben nicht geschafft, also das technisch durchzusetzen. Wir haben es nicht geschafft, kommunikativ so als Mehrwert durchzusetzen, wie der Markus das hat. Inhaltlich ist wahrscheinlich durch unsere Größe der Geschäfte und durch die Produktpalette, die wir anbieten, auch durch die lange Beziehung, die wir zu Ergonomiepartnern haben, gibt es, vermute ich, keinen großen Unterschied. Ich kann aber sagen, wir haben von dir gelernt und wir werden bei unserer E-Bike-Brand ePedelecs werden wir auch ein neues 3D-Vermessungssystem einführen. Das, was ich mir bei dir angeguckt habe in München im Laden. Hab dann direkt angerufen meiner Expansionsabteilung und habe gesagt, so, jetzt ist aber die Schnauze voll. Fitbikes macht das hier so geil. Den Kunden einfach dort abholen mit diesem Device. Faktisch brauchst du den nicht wirklich, den Device. Es ist aber auch kein Fake. Also auch die Sitzknochenvermessung ist kein Fake, sondern es ist ein tatsächlicher Mehrwert. Das Wesentliche ist aber, dass du dich kommunikativ differenzierst und dem anderen so eine Art, ich glaube, sowas ähnliches hast du auch, so eine Art Schmerzfreigarantie.
Ja, so ähnlich, ja.
Sowas gibt ja auch, ne? So. Okay. Weil was bringt das schönste Fahrrad, wenn es zum Schluss im Keller steht, weil du schon Angst hast, runterzugehen, es zu holen, weil du nach 8 oder 10 Kilometern irgendwie einen wunden Damm hast oder was auch immer alles da passieren kann. Ja. So. Das heißt, wir sind dort ähnlich unterwegs. Bei Little John Bikes werden wir das jetzt nicht flächendeckend wieder einführen, das 3D-Body-Scanning, aber bei ePedelecs werden wir das wieder einführen, um uns dort einfach zu differenzieren. Denn das hatte der André übrigens gesagt, not just another bicycle brand. Und wir beide, glaube ich, würden ja sagen, not just another Münchner Bogenhausen Fahrradladen. Und deswegen sucht man nach Differenzierung. Und die ist nicht einfach, weil die Produkte, die wir handeln, sind ja zum Schluss
Austauschbar,
MeToo-Produkte, keine Ahnung, wie man das ausdrückt, ja. Aber der Service darum, die Beratungsqualität, du fährst mit deinem Rad danach schmerzfrei, das sind alles Dinge, die können wir, wenn wir uns gut anstrengen als Händler, können wir dir zur Differenzierung einsetzen. Und das ist ein ganz toller Satz, die sind eben nur bedingt online abbildbar. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten mit Sizefinder und so weiter. Aber faktisch ist es so, der Markus mit seinem Geschäft und wir mit unserem Geschäft, wir können den Menschen auf den Sattel setzen, mit dem er dann fahren soll. Das dauert ein paar Kilometer, da tut es auch noch ein bisschen ruckeln. Aber André, wie man sehen kann, habe ich doch deutlich mehr Gewicht im Oberkörper wie viele andere Menschen. Und wenn ich mit dir gemeinsam knapp 600 Kilometer über die Alpen eiern kann und wir kommen jeden Tag ohne Schmerzen nach Hause auf einem Ergonomieprodukt, was wir selber uns ausgesucht haben. Ich glaube, du hast einen normalen Sattel gehabt, wenn ich mich erinnere,
ich glaube,
oder?
Ja.
Gut, du bist hart im Nehmen. Aber mit meinem Gewicht geht das nicht, dass man 500-600 Kilometer am Stück fährt mit einem ganz normalen irgendwie 8 € Standardsattel, der so auf dem Fahrrad oben ist. André konnte das übrigens. Aber der hat auch einen anderen Willen als ich.
Ich bin stehen gefahren.
Und, ja,
große Teile.
Große Teile, ja. So, das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um unser Business zu differenzieren und um das Thema Fahrradfahren zum positiven Erlebnis werden zu lassen.
Nee, ich bin tatsächlich ein Beidfahrer, Markus. Ich bin schon als 16-, 17-Jähriger damals von Leipzig nach Ungarn und so weiter mit dem Fahrrad. Damals komplett ohne Gangschaltung und so weiter, wie das so war. Wie hießen die Marken? Robert Mifa? Diamant gibt es ja jetzt noch natürlich.
Denk ich mal,
so, so fing das bei mir an, so langsam. Dann Hawaii, Ironman und so weiter und so fort. Also der Hintern ist gut.
Das trainiert.
Ist gut trainiert.
Ja. Der war auch ein 30 Jahre eingesessener Ledersattel, war wahrscheinlich der Begleiter.
Vermutlich ja, richtig.
Genau, aber wenn ich mir noch die DDR-Rennradsattel angucke, ne, das war ein Plastikstück. Sah eigentlich aus wie eine Flasche quer, irgendwie, auf der man da gesessen hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Aber es ging alles. Und man hatte auch kein richtiges Sitzleder, also ein bisschen schon, aber das war damals noch richtiges Leder. Es ging irgendwie, ne?
Also ich wollte euch als Außenstehender auch mal ein Kompliment machen. Ja, also ich bin ja nur der Radioansager. Ich finde das toll, wie ihr so miteinander auch Synergien nutzt und austauscht. Ja, in der Radiobranche ist das, soweit ich weiß, und ich mache das auch schon eine Weile, nicht üblich. Also es ist jetzt nicht wirklich vorstellbar, dass ich zu Bayern 3 nach München fahre und mit den Kollegen mich austausche dort. Ich glaube, die werden auch gar nicht bereit. Oder wir werden es vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Also es ist jedenfalls nicht üblich, dass man da so in so einen herzlichen Austausch tritt, wie ihr das macht. Also ich finde das wirklich toll und dann eben auch Synergien erkennt und das dann möglicherweise auch für sich nutzt. Und da sind wir schon beim Thema. Wir hatten im Vorfeld mal kurz gesprochen, dass vielleicht auch das Thema Fachkräftemangel ganz spannend ist, auch für alle, die diesen Podcast mal hören. Wie massiv ist dieses Thema bei euch angekommen? Markus, wie sieht's da aus in Bayern, in München, beziehungsweise bei euren 30 Filialen? Habt ihr damit zu kämpfen oder geht's einigermaßen?
Also das muss man vielleicht auch wieder ein bisschen ausholen sozusagen. Mhm. Also als wir 2020 angefangen haben, dass wir jetzt expandieren und mehrere Läden aufmachen wollen, war eins relativ klar. Wir können tolle Läden aufmachen, wir können tolle Immobilien ausstatten, aber wenn da keine Menschen drin sind, dann ist es nur eine leere Hülle sozusagen. Also brauchen wir Menschen, brauchen wir die, die vor Ort sind, die Bock haben auf das Thema Fahrrad. Und deswegen war das Thema von Anfang an sehr, sehr präsent. Und wir haben ja dieses Thema YouTube, wo wir einfach sehr stark online präsent sind. Und von daher haben wir immer weniger Schwierigkeiten gehabt, Menschen zu finden, weil wir sehr stark vertreten waren nach außen hin und damit sehr viele Leute angesprochen haben, bei uns zu arbeiten sozusagen. Also von daher, ja, ist ein Thema, ist nicht einfach, aber ich glaube, uns geht's einfacher damit als anderen.
Robert, wie sieht's da bei euch aus? Ich meine, ihr habt ja nun auch ein sehr großes Filialnetz.
Ja, also wenn wir, ich will es mal auf den Punkt bringen, überall die Wunschbesetzung hätten, dann würden wir EBITDA auswerfen, was unfassbar schön wäre. Ich hätte jetzt fast irgendwie mit Fäkaliensprache oder mit Kraftausdrücken gearbeitet. Der große Hebel sind die Mitarbeiter. Ja. Es ist alles wichtig, du musst die richtigen Produkte zur Stelle haben, du solltest auch ein Ambiente haben, wo der Kunde sich abgeholt fühlt, das ist gar keine Frage. Aus meiner Perspektive macht eine gute Besetzung also 100% Umsatz plus oder Minus aus. Und wir haben das auch bei Lil John Bikes ja mit einem Kollegen von mir, dem Jens, probiert. Der ist von Laden zu Laden gegangen und hat immer verdoppelt. Und wenn er rausgegangen ist aus dem Laden, dann sind davon die Hälfte ist dann wieder erodiert. Ja. Das ist also eine ganz wesentliche Herausforderung, wenn man versucht, ein filialisiertes Fahrradsystem aufzubauen. Ich würde behaupten, dass das Branding von Fitbikes, aber zumindest das Branding von Lil John Bikes eher hilft, Mitarbeiter zu attrahieren. Allerdings gibt's auch eine Gruppe von Mitarbeitern, produktverliebte Zweirad-Mechatroniker, die bestimmte Vorstellungen haben, dass sie vielleicht nur sportive Ware schrauben wollen. Oder es gibt auch bestimmte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sagen, ich will gar keinen Kundenkontakt. Die fühlen sich dann in Nischenläden wohler oder die fühlen sich dann vielleicht in inhabergeprägten Unternehmungen wohler, weil sie dann irgendwie in der Rolle sind, dass der Inhaber sagt, okay, du musst gar keinen Kunden sehen, oder dass der Inhaber halt sagt, wir handeln jetzt hier nur Marke XY und beschäftigen uns stundenlang in der Feinjustierung mit irgendwelchen Schraubübergangsnippel, heißen die so?
Schraubübergangsnippel?
Ja.
Also in München gibt's die nicht.
Ja, okay, gut.
Dafür gibt's in München die Grandler. Haben
wir ja, okay. Und Leberkässemmel, die gibt's auch.
Genau.
So. Also in dem Markt, in dem wir unterwegs sind, würde ich sogar sagen, ich brauche keinen High-End-Feindetail-Mechaniker. Ich brauche jemanden, der eine vernünftig qualitativ ordentliche Arbeit abliefert, in einer gewissen Gleichmäßigkeit und das auch noch in einer gewissen Zeit. Warum? Weil wir in einem Markt sind, dass wir einfach Kunden bedienen wollen, auch zu Stoßzeiten, und deswegen brauchen wir auch eine gewisse Geschwindigkeit. Und da würde ich sagen, es ist eine große Herausforderung, die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen, aber trotzdem hilft natürlich eine Art Professionalität, eine Art Größe. Mhm. Und dann kommt man zu Fitbikes und stellt fest, die machen das noch viel besser als Lil John Bikes, weil die dann noch so ein Schulungssystem haben und ganz viel YouTube-Videos und so weiter. Und so kommt man dann halt zusammen.
Mhm. Aber der Nachwuchs muss ja irgendwo herkommen, bildet ja aus.
Ja, machen wir. Aber das Thema ist, glaube ich, was ist das größte Problem aus meiner Sicht in der Fahrerbranche? Die wenigsten Leute wissen, dass das ein Beruf ist. Also wenn ich mit Freunden spreche, wenn ich auf Partys bin und sage, ja, hier, ich bin zwar Mechaniker, Fahrradtechnik, dann ist die meiste Frage, was ist das ein Beruf? Also das ist es ein relativ neuer Beruf. Ne? Das war früher mal der Zweiermechaniker, Motorrad und Fahrrad ja zusammen. Aber es ist auch schon 20 Jahre her, wo das getrennt worden ist. Mhm. Und trotzdem ist dieser Beruf bei vielen nicht als Beruf angekommen. Das ist irgendwie so ein, also man hat einer gesagt, na, das sind doch alles Hobbys, Menschen, die halt in der Werkstatt schrauben so am Wochenende. Da sage ich, ja, okay, ich sag das den Leuten mal, dass ich habe jetzt kein Geld mehr bekommen, weil es ja nur Hobby wird keine große Begeisterung auslösen, sozusagen. Ja. Aber das ist das Hauptproblem aus meiner Sicht, dass die wenigsten Leute wissen, dass es das ein Beruf ist. Und deswegen haben wir auch so ein großes Thema, glaube ich, in der Fahrradbranche, dass wir viel zu viele Leute haben. Weil wir bilden aus, aber es bilden auch ganz, ganz wenige zum Beispiel nur aus. Also das ist ein ganz, ganz überschaubarer Bereich, wo Leute ausbilden. Ja. Also in München zum Beispiel gibt es nur 6 Läden, die ausbilden von 50 Fahrgeschäften.
Ja. Robert, bei euch?
Bist du bei euch? 50 von 60 bilden aus.
Von den John Bikes oder
von
Dresden. Achso, Entschuldigung. Ja,
50 Läden von 60 bilden aus.
Ja. Ja.
Und wir haben zum Teil sogar 2 Auszubildende in einem Laden. Die Herausforderung für uns ist immer, einen Meister zu finden, der das dann abbildet. Das ist für uns noch die größte Herausforderung. Also Auszubildende finden wir. Ohne Auszubildende können wir uns erschießen in Ostdeutschland.
Ja.
Also die, sag mal, in den 90ern sind alle, die irgendwie ein bisschen was mit Motorrad oder mit Fahrrad konnten, sind dann sowieso weggegangen. Und deswegen bilden wir aus über viele, viele Jahre. Wir bilden ja auch Ausbilder selber aus, indem wir älteren Mitarbeitern diese Ausbildungsqualifikationen finanzieren und auch Meister bilden wir auch aus. Mhm. Ansonsten könnten wir gar nicht existieren.
Also ist eine Herausforderung, habe ich jetzt gelernt, die Fahrradbranche für junge Leute attraktiv zu machen. Aber ich denke, Robert, dass du dann neidlos anerkennen musst, wenn man nach den Wegen fragt, wie man das hinbekommen kann. Ja, also dass eben dieser Beruf oder eben diese Fahrradbranche an sich auch für junge Leute attraktiv wird. Ja, dass dieser dieser Mechanismus über YouTube da schon beispielhaft ist, oder? Glaube ich, also das
ja,
glaube ich, ist ein guter Weg.
Ja, das Problem ist, also das, ja, also das funktioniert. Ja. Wir erreichen im Jahr 10, 12 Millionen Aufrufe und da ist aber sehr viel Traffic drin. Mhm. Ja. Das ist immer so ein bisschen das Problem, finde ich. In der Fahrradbranche wird halt sehr, sehr viel gerne gejammert und da passiert dann aber sehr wenig. Ne? Also wenn man, ich habe viele Kollegen, die dann sagen, ja, aber ich mache schon alles und ich finde aber keinen. Wenn man auf die Homepage schaut, es gibt noch nicht mal eine Stellenausschreibung dort auf der Homepage und es wird einfach in meinen Augen viel zu wenig von der Branche gemacht, um für den Beruf Zweiermechaniker einfach zu werben in irgendeiner Form. Ja. Wir haben einen Test gemacht. Mhm. Wir haben einen kostenlosen Werkstattkurs ins Leben gerufen, den sich jeder einfach so runterladen kann. Also das ist ein Portal, da kann man sozusagen diesen Werkstattkurs anschauen. Für dich zum Beispiel, wenn du jetzt halt gerne zu Hause an einem Fahrrad schraubst oder so immer, dann hast du da ein bisschen mehr Know-how, mehr Wissen. Und bei diesem Kurs sind zufälligerweise auch ein paar Videos über den Beruf des Zweiermechanikers mit dabei. Weil wenn jemand, der gerne schraubt und sich das anschaut, dann vielleicht auf die Idee kommt, okay, vielleicht kann ich es auch als Beruf machen. Wir haben das vor 2 Jahren veröffentlicht. Rate mal, wie viel Zugänge wir sozusagen mittlerweile ausgegeben haben für einen kostenlosen Werkstattkurs im Bereich Fahrrad.
Puh, weiß nicht. Keine Ahnung. 50.
50? Ja, es sind 30 bis 40.000. also Menschen natürlich, also, die jetzt nicht in den Fahrradladen bewerben, aber die sich mit dem Thema jetzt beschäftigen sozusagen.
Ja, ach, okay, also ich habe, also jetzt wahrscheinlich habe ich das falsch verstanden, wie viele Leute dann tatsächlich hängen geblieben sind.
Einer bin ich davon.
Nicht zu selbstbewusst werden.
Einer bin ich.
Also ich bin aber unbelehrbar. Also nicht, was ihr an Azubis bekommen habt, sondern was ihr
diesen kostenlosen Werkstattkurs drin sind.
Zugriffen.
Ja, nee, an angemeldeten Nutzern, die bei diesem kostenlosen Werkstattkurs, ein Online-Training, sagen,
mit klar, drin. Das heißt, ich muss mich anmelden. Ich kann nicht einfach auf YouTube gehen und sagen, hier, zeig mal,
ich anmelden.
Ich melde mich an.
Genau.
Okay, alles klar.
Genau.
40, 50.000.
Genau. Gut. Und dann haben wir auch viele E-Mails bekommen, weil wir fordern halt auf, jetzt hast du diesen Kurs angeschaut, wenn du den Kurs angeschaut hast, kannst du dich in einem Fahrrad bewerben als 450 Euro Kraft oder 520 mittlerweile, als Teilzeitkraft, als Aushilfe oder wirklich als Auszubildender. Mhm. Ja. Und wir haben ganz, ganz viele E-Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben, ey, vielen Dank. Ich habe mich vorher nie getraut, aber jetzt mit diesem Kurs, mit dieser Aufforderung habe ich mich getraut und ich arbeite jetzt im Fahrradladen. Mhm. Und das ist eine ganz Kleinigkeit, die wir so in unserem kleinen Kosmos Fitbikes gemacht haben. Aber wenn wir da ein bisschen mehr davon machen würden, dann würden auch mehr Leute wissen, dass es diesen Beruf gibt. Und dann hätten wir dieses Thema Fachkräftemangel auch ein Stück weit reduziert.
Und dieses Thema läuft unter der Überschrift Fitbikes Akademie.
Genau, ja.
Ja, das ist genau damit gemeint. Robert, ist das nachahmenswert?
Nee, ich will lieber jammern. Also erstmal bin ich ja international dafür bekannt, ein unheimlicher Jammerlappen zu sein, wie man in Sachsen sagt. Natürlich ist das nachahmenswert, deswegen arbeiten wir auch zusammen. Wir haben in unserem Filialsystem eine kleine Herausforderung, ohne das mit dem Jammern irgendwie zu untermalen. Es gibt in Ostdeutschland nur noch 2 Berufsschulen, in ganz Ostdeutschland, zu dem Thema Zweirad-Mechatronik. Eine in Leipzig, die andere irgendwo in Norddeutschland oder Berlin, keine Ahnung. Gibt aber verschiedene Möglichkeiten, überbetriebliche und so weiter und so weiter. Also wir brauchen dort infrastrukturelle Hilfe insgesamt, aber jetzt kommen wir mal aus dem starken Jammern raus in die Lösung, Leute zu attrahieren für den Beruf, Leute quasi anlernen, zu motivieren. Es muss ja nicht mal am Ende eine Ausbildung sein. Es kann ja auch ein fantastischer Zweiradmechatroniker entstehen, der einfach über viele Jahre sich praktische Kompetenzen erarbeitet, vielleicht sogar mit einem YouTube-Video anfängt und zum Schluss sagt, ich mache ein Praktikum und dann landet er irgendwo ein Fahrradladen. Das ist einfach ein Weg, den wir als Branche gehen müssen, weil es gibt gar keine andere Lösung, deswegen brauchen wir auch nicht jammern.
Das heißt also, eure Leute lernen zum Beispiel auch von Markus über YouTube und sagen, hey, toll, klasse.
Na, selbstverständlich. Ja, versuchen die das über YouTube. Also, wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe jeden Kurs geschaut, aber bin einer von denjenigen, die das abonniert haben und schaue mir das an. Aber auch in den nächsten Wochen werden unsere ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter faktisch in die Ausbildung gehen bei Fitbikes, weil du ja das Programm anbietest. dass du Menschen mit Berufserfahrung dann begleiten, berufsbegleitend zu einer Ausbildung verhilfst. Das ist richtig?
Genau, also wir haben ja das meiste Einstieg.
Das ist der nächste Schritt, genau.
Genau, okay, weil der Einstieg ist ja einfach, diesen Beruf mal bekannter zu machen, dass wir aber einmal schon mehr Leuten sagen, es ist ein Beruf und du kannst ihn auch erlernen. Und das zweite ist ja, wir müssen irgendwie Leute dann in die Fahrbranche reinbekommen und auch dort halten. Und deswegen haben wir sozusagen zu diesem Basiskurs eine Art Upgrade, so ein Profikurs für all diejenigen, die das Ganze beruflich machen wollen, businessmäßig machen wollen. Das können potenziell Fahrgeschäfte bei uns kaufen oder mit der Arbeitsagentur gemeinsam. Man gibt so Weiterqualifizierungsmöglichkeiten, dass jemand dann diese Weiterbildung macht und damit am Ende von uns eine komplette Weiterbildung über 6 oder 12 Monate bekommt und dann mehr Insights hat, mehr Wissen hat und eben auch diesen Beruf nach besser ausführen kann.
Das ist cool.
Und also, der nächste Schritt ist dann in der Tat die Ausbildungsqualifikation, aber das ist gerade etwas, von der, was wir arbeiten werden.
Okay. Und das ist, ich meine, Robert, du hast die Frage im Grunde schon beantwortet, aber das ist eben auch aus Sicht des Arbeitgebers wirklich ein spannendes Thema jetzt, ja? Also auch für euch. Also ihr forciert das auch regelrecht. Ja? Und sagt, ja, wir nehmen da Geld. Weil ich habe das richtig verstanden, das kostet natürlich ein bisschen Geld, ne? Logisch. Also das heißt geschenkt, also ja, ist ja Aufwand, ja. Und das ist für dich.
Also wenn es mit der Arbeitsagentur gemeinsam ist, kostet in der Tat im Garten kein Geld.
Kein Geld, ja.
Aber okay. Also, mich schon, ich muss jammern.
Muss lammern, ja genau. Du musst Zeit investieren, um zu jammern.
Ja, wir sind ja auch zu groß für das Arbeitsagentur-Thema, kriegen aber trotzdem eine gewisse Förderung. Mhm. Ja. Also das Wichtige ist natürlich, wenn du insgesamt attraktiv sein willst für Mitarbeiter, musst du ganz viele Dinge am Funnel machen. Also das geht los mit YouTube über, ich muss ordentlich behandeln, du solltest ordentlich bezahlen. Vielleicht hast du sogar auch einen Pausenraum, das wäre ja auch super. Könnte sogar sein, dass du vielleicht sogar einen freien Tag gibst, auch in der Hochsaison. Also es gibt ganz, ganz viele Bausteine, von denen wir, glaube ich, viel machen. Und ein Baustein davon ist, und das ist ein besonderer Baustein jetzt mit Fitbikes gemeinsam, die Qualifizierung von Menschen voranzutreiben, die bei uns einen guten Job machen, die aber vielleicht irgendwann mal Feinmechaniker gelernt haben oder die irgendwie aus Signaltechnik kommen. Den jetzt berufsbegleitend ermöglichen, bei uns einen Abschluss zu machen, gemeinsam über die Fitbikes Akademie. Das ist einer von vielen Bausteinen, die wir angreifen, weil das Thema Ausbildung und Weiterbildung ist in unserer Branche nie beendet. Es gibt unheimlich viel Innovation. Ich baue mal darauf, dass der Markus auch diese Innovation in Antriebstechnik und in anderen Sachen weiter aufbauen wird.
Logo.
Auf seinen Kanälen. Ja. Logisch. So, dass es total Sinn macht, sowohl die Ausbildung zu machen, aber auch dort dran zu bleiben und um sich weiterzuentwickeln. Und mein Traum ist ja, Markus, weiß nicht, wie weit du bist, dass man vielleicht sogar auch schon irgendwann mal eine Meisterausbildung online machen kann.
Ich will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht kann das irgendwann mal kommen.
Okay.
Aber was er angesprochen hat, ist sozusagen, ich habe ja vorhin mit dem Thema Ausbildung gesprochen, mehr Leute für den Beruf Ausbildung zu begeistern. Wir haben nicht genug Ausbildungsplätze und nicht genug Leute, die es machen. Deswegen ist die zweite Zielgruppe sozusagen Quereinsteiger, die sozusagen in den Laden reinzubekommen und dann auch dort zu halten. Na, weil wir haben nämlich in der Fahrradbranche sehr üblich, mal schnell jemanden als Quereinsteiger eingestellt, dann ist der da ein bisschen mit dabei, schaut sich ein paar YouTube-Videos an, aber wird nicht richtig angelernt. Jetzt haben wir halt eine Weiterbildung geschaffen, wo jemand wirklich von Anfang bis Ende angelernt wird und auch qualifiziert wird dadurch und auch wirklich ein fundamentales Wissen bekommt und am Ende sogar potenziell seine Gesellenprüfung machen kann. Mhm. Und dann habe ich auch höhere Chancen, dass die Person noch bleibt. Mhm. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn ich jemanden als Quereinsteiger ein Jahr habe, 1,5 Jahre und dann kommt ein anderer, besserer Job oder was auch immer, dann ist er wieder weg. Dann habe ich nichts verloren, habe nichts gewonnen einfach. Ja. Mhm. Und das Ziel ist, jemanden besser zu qualifizieren, dass der auch wirklich in diesem Job sich ausleben kann.
André, in unserem Markt gibt es ja einen Player, der das Gegenteil ist von Jammern, sondern ein totaler Gestalter, nennt sich die Handwerkskammer, die ja unfassbar viel dafür macht, dass sowohl ganz wenig Menschen überhaupt nur in den Beruf kommen, dass nur ganz wenig ausgebildet wird und dass nur elitäre Kreise, das ist übrigens von Handwerkskammer zu Handwerkskammer auch verschieden, in den ostdeutschen Ländern ist das ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt ja natürlich auch ein paar Läden in den, naja, alte Bundesländer, hört sich auch immer wie so komisch an, irgendwie westlich von Magdeburg, vielleicht drücken wir es mal so aus, da ist das noch alles ein bisschen traditioneller. Also ich will das hier aussprechen, die Handwerkskammern legen ja in ganz vielen Regionen maximal Knüppel zwischen die Beine, wenn nicht alles so strukturiert ist, wie es denn sein sollte, laut, heißt das Handwerksordnung? Ich habe keine Ahnung.
Handwerksrolle,
ja, Ordnung, so. Ja. Da wird mit Bußgeldern gearbeitet, mit Zolldurchsuchungen, wenn man keinen Meister angestellt hat und so weiter. Also wenn man jetzt mal ein bisschen versucht, modern auf den Markt zu gucken, wäre eine Digitalisierung der Handwerkerausbildung, eine Digitalisierung der Meisterausbildung ja in allen Branchen ein Weg, um irgendwie das Thema Fachkräftemangel zu bearbeiten. Das heißt, der Markus bietet dort Ideen an. Aus der Praxis kann ich sagen, dass wir auch ganz arg daran scheitern, weil wir als Unternehmung Knüppel zwischen die Beine gelegt haben. Und ich bin glücklich, dass du wie auch immer dort Wege aufgestoßen hast. Im Moment jetzt erstmal Richtung Ausbildung. Ich traue dir aber zu, das auch in Richtung Meister weiterzuführen, weil das ist der Weg eigentlich für alle Branchen zu sagen, lass uns ortsunabhängig, qualifikationsunabhängig Einstiegsmöglichkeiten geben für unterschiedliche Menschen in Zukunftsbranchen. Weil das Thema E-Mobilität, das Thema Fahrrad ist eine Zukunftsbranche. Und deswegen bin ich da auch happy und deswegen bist du heute auch hier.
Ja, danke. Ja, das mit dem Handwerkskammer, ich habe früher sehr viel über die Handwerkskammer geschimpft und da sind viele alte Strukturen, sage ich mal, aber es gibt auch sehr, sehr viel motivierte Leute in der Handwerkskammer, die Bock haben, was zu machen, was zu bewegen. Und ich glaube, da passiert auch gerade so ein kleiner Change mehr Richtung Digitalisierung. Und das Thema Meister, Geselle etc. gibt ja auch einen gewissen Qualitätsstandard, den du damit hast. Und jetzt geht es aber darum, da ein bisschen vielleicht mehr digitale Sachen reinzubekommen. Wie zum Beispiel euer Thema, dass ihr nur zwei Schulen habt für ein so großes Bundesland oder für Bundesländer sozusagen, der Form, was ihr dann davon wieder abhält, dass es Auszubildende gibt. Ja. Und dafür gibt es auch potenziell digitale Möglichkeiten. Ja.
Vielleicht kann ja der Kunde von morgen sukzessive sowieso alles alleine machen, weil die Entwicklung der Digitalisierung verläuft ja exponentiell. Wir sind inzwischen bei der KI angekommen und vielleicht braucht ihr in 10 Jahren gar keine Service- und Werkstattabteilungen mehr, weil der Kunde möglicherweise dann einfach bei Markus oder beim Robert, also Little John Bikes oder Fit Bikes, einfach sagt, so, das und das ist mein Problem, ich gebe es mal ein. Und dann kommt ein Bot und der erklärt mir ganz genau, was ich machen muss und mein Fahrrad ist wieder heiler. Wäre sowas vorstellbar? Also ich will es jetzt mal anders formulieren. Wohin geht der Trend? Ist das überhaupt absehbar, welche Entwicklung das nehmen wird in den nächsten Jahren? Gerade das Thema Digitalisierung in Kombi mit KI.
Also dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, da glaube ich, sind wir nicht so weit davon entfernt. Und vielleicht grabe ich ein bisschen vor, vielleicht kann das irgendwann mal sogar auch auf der Fitbikes Homepage passieren. Aber nicht jeder hat ja die Zeit, die Muße, sich damit zu beschäftigen. Ne? Also nehmen wir Beispiel mich, ich bin jetzt Fahrradladeninhaber, fahre trotzdem ein Auto und trotzdem habe ich beim Auto selten was repariert, weil ich einfach keine Zeit dafür habe und ehrlicherweise auch keine Muße. Also muss ich jemand anderen bezahlen, der sowas sozusagen für mich macht. Und das Thema haben wir auch in der Fahrradbranche. Das Thema Fahrrad ist zwar früher sehr einfach gewesen zu reparieren, aber mittlerweile schon ein sehr komplexes Produkt, wo man sich auch so vielleicht gar nicht rantraut und einfach auch die meisten dafür auch keine Zeit haben. Ja, also von daher glaube ich, KI ist super gut, dass es das gibt und es wird uns auch in vielen Arbeitsbereichen helfen und auch in vielen Bereichen für uns eine absolute Erleichterung sein, auch für den Kunden. Aber der Job Fahrradmechaniker, der ist, glaube ich, die nächsten 20 Jahre auf jeden Fall safe, weil an dem Fahrrad zu schrauben, da ist der Bedarf so super hoch, dass ich dich da überhaupt keine Bedenken habe.
Robert, wo siehst du mögliche Anwendungsfälle für KI zum Beispiel?
Ja, also Anwendungsfälle gibt's in der Fahrradbranche insgesamt unheimlich viele. Ja, wollen wir das nicht zu breit machen, bleiben wir jetzt mal in der Werkstatt. Also von Diagnosetools über Ausbildung. Also ich glaube, vielleicht hast du mal gesehen, dass ich damit spiele, sozusagen Tutorials zu machen, die durch KI generiert werden. Das würde ja unheimlich beschleunigen, die Produktion von Assets oder von einzelnen Videos. Also es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Das Thema, dass tatsächlich, ich sag mal, eine Feineinstellung von einer Schaltung irgendwie durch einen Roboter gemacht wird, kann ich im Moment noch nicht denken, aber es ist nicht so, dass ich es in irgendeiner Form ausschließen würde, dass ich das noch erlebe, bis ich irgendwie mit 67 in 20 Jahren in Rente gehe. Aber ich bin da ziemlich nah bei Markus. Das, was ich im Moment sehen kann, ist, dass diverse Digitalisierungen hin in die Werkstatt, dass dort ganz viel Potenzial ist, dass auch ganz viel Digitalisierungs- und KI-Potenzial in der Bestellung von Teilen ist, in der Allokation von Arbeitszeiten, in der Allokation von Planzeiten und so weiter. Aber das Physische direkt am Rad sehe ich jetzt im Moment noch nicht irgendwie bei einem Bot oder bei einem Roboter. Aber die ersten Wege müssen wir erstmal gehen. Und jetzt kommt wieder das alte Lied, also wieder, ich bin wieder in der Jammerposition. Die Frage ist, wie schafft jetzt die Fahrradbranche mit 5.000, 6.000 Playern im Markt, diesen Weg zu gehen. Ich glaube, das werden nicht alle schaffen, diesen Weg zu gehen. Und deswegen braucht man eine gewisse Vision wie Fitbikes oder vielleicht wie Little John Bikes, auch eine gewisse Größe, eine gewisse Professionalität, dass man überhaupt Kapazitäten hat, sich damit zu beschäftigen. Weil Markus, der völlig normale Fahrradladeninhaber, ist ja von März bis August normalerweise durchgeschwitzt.
Ja. Macht 2 Monate Pause. Dann ist die Vorbereitung für die Saison.
Dann fällt er ins Koma, geht meistens Skifahren, weil er ja sportiv ist.
Ja oder Boxen.
Ja, also oder Boxen, ja, geht Skifahren. Das kann man ja auch zusammen machen. Ja. Ja, mit Ski runter und unten am Lift ein bisschen Boxen. Und dann irgendwie ist er im November, Dezember, geht es dann schon wieder los, sich mit der nächsten Saison zu beschäftigen. Das heißt, eine gewisse Größe, eine gewisse Strategie, einen gewissen Raum um seine Unternehmung weiterzuentwickeln, brauchst du, und das wird sicherlich dem einen oder anderen Marktteilnehmer schwerfallen, weil er gefangen ist in dieser selbstständigen Unternehmerrolle, so wie du vielleicht früher in, was, Bogenhausen?
Berg am Laim.
Berg am Laim, sorry.
Berg am Laim. München, Berg am Laim. Ja, ich würde es noch ein bisschen anknüpfen noch davon. Ich glaube, dass die Fahrradhändler jetzt in den letzten 10, 15 Jahren immer einen steigenden Markt hatten und versuchen mussten, hinterherzukommen und jetzt ganz, ganz viel lernen müssen, dass dieser Markt sich nicht mehr so rapide weiterentwickelt und jetzt lernen müssen, aus dem Laden rauszugehen und sich aktiv darum zu kümmern, dass Kunden in den Laden reinkommen. Ja, also wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren nur die Tür aufmachen müssen, da kamen nur Leute rein. Und jetzt gibt's ganz, ganz viele, die jetzt die Erkenntnis haben, oh, ich mache die Tür auf, da kommt keiner mehr rein. Ja. Also bevor wir uns mit KI beschäftigen, müssen, glaube ich, ganz, ganz viele Läden erstmal gucken, sich mit dem Marketing neu zu beschäftigen, weil es die letzten 10, 15 Jahre einfach nicht notwendig war, aus Sicht von vielen. Und bei dem Thema Marketing ist dann vielleicht nur KI ein großes Thema. Aber ich glaube einfach, dass KI nicht immer nur alleine steht, sondern immer sozusagen mit irgendwas mit dabei ist. Und die meisten Fahrgeschäfte müssen eher erstmal Marketing lernen, bevor sie sich großartig mit KI beschäftigen.
Das haben wir in der letzten Folge sehr ausführlich besprochen, in der Folge 34. Lass mich nochmal nachfragen, was glaubt ihr Digitalisierung beim Bike selbst, also bei der Hardware? Wo könnte da der Trend hingehen? Also ja, wir sehen es ja im Auto und so weiter, ja, es wird immer mehr durchdigitalisiert. Gibt es da beim Fahrrad noch Möglichkeiten? Ist da noch Potenzial? Oder sagt ihr im Grunde, haben wir jetzt High-End erreicht und viel wird da nicht mehr passieren in den nächsten Jahren? Wie seht ihr das?
Also ich glaube, dass da noch viel kommen wird. Mhm. Also ich meine, Robert hat gerade das Handy in der Hand. Das Thema Handy und Vernetzung und digitale Services sozusagen. Ich habe jetzt letzte Woche einen Podcast gehabt mit jemand, der Tracker macht, wo Tracker aber nur die Hardware liefert. Und mit dem Tracker, sozusagen mit der Position und mit dem, was der Tracker an Daten liefert, kannst du noch viel, viel mehr machen. Also das heißt, da gibt es viele digitale Services, die man um das Fahrrad rumspinnen kann. Aber ich glaube nicht, dass es mega große Quantensprünge machen wird. Also es wird immer so Randerscheinungen, Randthemen haben. Es wird irgendwie, du kannst dein Handy vielleicht dann oder dein Fahrrad mit dem Handy steuern oder du kannst auf- und zusperren oder immer und hast ein paar Services, aber es wird jetzt irgendwie dieses Fahrrad noch mehr revolutionieren. Es war ein Riesenthema, dass es Akku und Motor jetzt gibt. Das hat das Fahrrad einmal komplett verändert. Und jetzt werden noch ein paar E-Bike oder ein paar Services kommen, aber ich glaube nicht, dass jetzt eine mega große Transformation kommen wird.
Siehst du das ähnlich, Robert?
Ja, ich bin da ziemlich nah bei Markus. Der fälscheste Ratgeber im Marketing ist man ja selbst, weil ich bin jetzt nicht die Zielgruppe. Aber mir geht das tatsächlich komplett auf den Nerv. Also ich habe unterschiedliche Fahrräder und bei einem, was doch irgendwie ziemlich viel IoT verbaut hat, geht mir das auf den Nerv, dass ich da ständig das Handy dabei haben muss beim Fahrradfahren. Dafür fängt das schon mal an. Bei anderen irgendwie IMTBs kann ich irgendwie an allen Sachen rumstellen. Das mache ich genau einmal und danach nie wieder. Also ich habe dieses beim Fahrradfahren, dieses Gamification habe ich tatsächlich gar nicht. Jetzt bin ich nicht vielleicht die Gesamtzielgruppe. Ich bin da ziemlich nah bei Markus. Was natürlich vielleicht so in Richtung Predictive Maintenance, in Richtung Auslastung, Werkstatt, in Richtung der Kunde kommt und ist für mich kein Fremder. Es gibt also irgendwie Stammdaten, die ich gesammelt habe zum Fahrrad und zum Kunden. Da gibt es sicherlich ganz viele Möglichkeiten, aber dass ich jetzt eine kopernikale Wende in der Fahrradbranche sehe, aufgrund von irgendwelchen Digitalisierungsprojekten, sehe ich nicht. Ich glaube, sie sind einfach notwendig, um die Kapazitäten, die schrumpfenden Kapazitäten, wir müssen das aussprechen, unsere Kapazitäten schrumpfen im Markt, bei einem, selbst wenn es nur 3 oder 5% wächst, bei einem Wachstumsmarkt, auch wenn wir im letzten Jahr vielleicht nicht gewachsen sind, der langfristige Trend, würde man als Volkswirt sagen, der ist noch völlig gesund. Ja, wenn du über 10 Jahre mal so einen Durchschnitt legst, sind wir wahrscheinlich noch bei 7% oder sowas Durchschnittswachstum, könnte ich mir vorstellen, habe ich nicht gerechnet. Wir haben dagegen schrumpfende Kapazitäten. Das heißt, wir müssen in der Digitalisierung schrumpfende Kapazitäten kompensieren über eine bessere Auslastung, über eine bessere Koordination. Da glaube ich ganz fest daran, aber dass es jetzt irgendwelche ganz brutalen Veränderungen gibt, daran glaube ich nicht. Und wenn wir mal ehrlich sind, im Auto gibt es die ja eigentlich auch nicht. Jetzt kenne ich mich wenig aus mit E-Autos, aber wenn ich jetzt so, ich fahre irgendwie aktuell einen Mercedes-Bus, ja, da habe ich irgendwie eine App, da kann ich im Notfall irgendwie die Standheizung anmachen. Aber das ist jetzt eine brutale Veränderung meines Nutzungsverhaltens beim Auto, hat die Digitalisierung für mich persönlich auch nicht gebracht.
Ich habe vorhin mit dem Tracker gesprochen. Ne? Und der Tracker, der kann in Zukunft potenziell dir sagen an deinem Handy, dass du bei den Werkstatt kommen solltest, weil deine Bremsbeläge sind abgefahren.
Okay.
Na, das ist zum Beispiel etwas, wo sowas kommt. Das kann er dann nicht, weil er einen Chip in dem Bremsbelag drin hat, sondern einfach nur, weil er es ausrechnet anhand der Fahrstrecke etc. Und dann hat er irgendwie die Daten davon. Aber das ist so etwas, was, glaube ich, kommen wird, dass du mehr Informationen hast, die du dann in irgendeiner Form verwertest. Aber sonst bin ich da ganz bei Robert oder was wir vorher gesagt haben. Ja. Da wird jetzt keine mega krasse Transformation, glaube ich, kommen. Eher dann in die Richtung, dass wir irgendwann mal in 10, 15 Jahren dann fliegende Skateboards haben und dann ist das Thema Fahrrad passé. Aber beim Thema Fahrrad, glaube ich.
Nicht mal das, glaube ich.
Thema Fahrrad, glaube ich, müssen wir uns da ein bisschen dran. Ist das Thema E-Bike erstmal der nächste Schritt gewesen?
Ja. Und es ist auch, André, regional völlig unterschiedlich das Verhältnis zum Thema Service. Auch da muss ich wieder vorsichtig sein. Ich könnte mir vorstellen, jetzt habe ich so Predictive Maintenance und meine App zeigt mir an, in Grünwald, mach mal deine Bremsbeläge. Könnte ich mir dann vorstellen, dass man in Grünwald in München sagt, okay, das mache ich irgendwie und dann gehe ich dahin und habe für 300 Euro neue Bremsbeläge. Das ist super. Wenn ich jetzt nach Köthen gucke, das ist ja unser gemeinsamer Verbindungsort in Sachsen-Anhalt, kann ich mir das sehr, sehr wenig vorstellen. Und das ist die Realität, in der wir halt leben als Lil Jon Bikes. Weil dort kannst du dem Kunden fünfmal sagen, dass dein Antrieb verschlissen ist und du kannst ihm auch fünfmal sagen, dass deine Bremsscheibe schon mehrfarbig ist. Es gibt doch eine Menge Kunden, die dann sagen, naja, fährt ja noch. Das heißt, dieses da erwarte ich mir oder da wünsche ich mir einen Quantensprung, dieses Verständnis, dass ein langfristig guter Service das Hauptprodukt eigentlich schont und damit ja auch einen Wert generiert. Das ist für mich der Schritt eins, aber dass ich jetzt in der App sehe, irgendwie als Durchschnittssachse, komm jetzt mal bitte deine Bremsbeläge wechseln, sehe ich noch nicht so als Verhaltensveränderung.
War ja nur ein Beispiel, zu sagen, was kommen könnte in diesem Bereich.
Ja. Unsere Dreiviertelstunde ist schon wieder nahezu um. Das heißt, wir kommen auch schon wieder langsam ins Finale. Markus, wo siehst du dich in 5 Jahren? 60 Filialen dann? Oder wo geht die Reise hin?
Ja, ich hoffe ein paar mehr.
Ein paar mehr? Okay.
Also Ziel sind 200.
Ja, okay.
Wann wir die erreichen, werden wir sehen.
Sozusagen. Ich habe jetzt einfach verdoppelt.
Aber wir haben jetzt in 4 Jahren, haben wir jetzt 30 aufgebaut. Also da darf man ein bisschen weitergehen. Aber vor allem geht es mir darum, dass wir sozusagen ein Anlaufpunkt sind für die Fahrerbranche. Mhm. Also einmal für die Mitarbeiter, aber auch für die bestehenden Fahrgeschäfte. Und wir sind auf einer sehr spannenden Reise, glaube ich, gerade, wo wir aber in den nächsten 4-5 Jahren auch einiges bewegen können. Mhm. Und das ist das, was eigentlich am meisten Spaß macht, etwas bewegen zu können, ne? Also etwas machen zu können. Und das ist das, was mir Spaß macht.
Mhm. Robert, ich frage dich jedes Mal, wenn du hier bist, du bist ja regelmäßiger Gast hier.
Er wollte abnehmen, habe ich gehört.
Nee, aber
das ist mein Dauerabnehmer.
Ja, das habe ich gehört, ja. Aber nicht bei den Filialen, nein.
Ja gut, wahrscheinlich ist das bei uns beiden ähnlich, vermute ich. Die Anzahl der Filialen, das ist ja nur so ein Pseudoziel.
Ja.
Dahinter verbürgen sich ja andere ökonomische Ziele. Aber man muss das ja irgendwie so ein bisschen visualisieren, dass es handhabbar wird. Wir arbeiten weiterhin daran, dass wir unsere Präsenz in der Fläche ausbauen. Und wir bauen ja keine riesen Paläste, sondern eher, ich glaube, da sind wir ähnlich, so irgendwie mittelgroße Filialen zwischen 500 und 1000 irgendwie. Das ist unsere Strategie, die wird sich auch in den nächsten 5 Jahren nicht ändern. Ob das durch Zukauf ist oder durch Neueröffnungen, das ist uns eigentlich relativ egal. Sehr, sehr gerne übernehmen wir Bestandsbetriebe. Und ich kann mir durchaus vorstellen, auch Elemente von Fitbikes, wie gesagt, die Ausbildung, da sind wir ja schon, auch andere Elemente dazuzunehmen, wenn wir uns damit als Brand weiter differenzieren können. Warum denn nicht?
Mhm. Persönlich noch, Markus, jetzt geht ja bald die Saison los. Wir sind nicht mal weit entfernt vom Frühling. Irgendwas vorgenommen dieses Jahr? Irgendwie eine große Tour oder keine Zeit? Oder?
Ich oute mich jetzt hier, dass ich momentan kaum Fahrrad fahre.
Kaum Fahrrad.
Ich bin aber sehr viele Jahre sehr, sehr viel Fahrrad gefahren und auch sehr viel Snowboard gefahren. Das heißt, jedes Wochenende war ich entweder Fahrrad fahren oder Snowboarden. Sehr exzessiv und irgendwann mal war mir das dann zu viel. Ja. Ja, da bin ich jedes Wochenende 5 Uhr aufstehen, ganz lang unterwegs sein. Deswegen bin ich irgendwann zu Klettern und zum Boxen gekommen. Und ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, mich so zu trainieren, dass ich 12 Runden Boxen schaffe. Mal schauen, ob das rauskommen. Momentan kriege ich so 3-4 Runden ganz gut hin. Danach kommen die blauen Augen. Nee, aber das ist mein persönliches Ziel dieses Jahr in der Tat.
Und da gehört echt Kondition. Ich kenne das wirklich vom Sportunterricht in der Schule und das ist bei mir schon eine Weile her. Was man so nach 2-3 Runden, ne? Wie lange geht so eine Runde? 90 Sekunden? 60 Sekunden?
3 Minuten.
Drei Minuten sogar, ja, stimmt. Also das ist schon, ja,
schaffbar. Also 12 Runden ist auch sehr ambitioniert.
Das, ja. Aber
ein bisschen mehr darf auf jeden Fall werden.
Markus, wir wünschen dir wenig blaue Augen, also dass du dir wenig blaue Augen holst, ja, sowohl als auch. Und ja, war sehr schön, dass du hier warst. Ich möchte nochmal die Bitte an euch da draußen, liebe Podderinnen, liebe Podderichten, gerne kommentieren, gerne liken, gerne abonnieren, weiterempfehlen und ich darf mich herzlich bedanken nochmal bei Markus Unger, CEO bei Fitbikes und Dankeschön, Dr. Robert Peschke, CEO bei Lil Jon Bikes. War schön, war spannend und ja, gerne mal auf YouTube schauen oder wo auch immer und die Akademie besuchen auch, ja?
Ja, gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Okay, also.
Danke, André, bis tschüss, bald. Macht's gut. Ja.
Querfeldein, Querfeldein wurde dir präsentiert von Lil Jon Bikes, deinem Dienstradexperten.